ARD. Wahlkreis Ost. Der Politik-Podcast aus Leipzig.
Hallo und willkommen zum Ost-West-Ritt durch die deutsche Politikszene. Mein Name ist Malte Pieper. Ich bin Redakteur und Moderator bei MDR Aktuell. Zumindest heute noch einmal ausnahmsweise ohne Anja Meyer, aber dann kommende Woche wieder. Denn wir haben uns vorgenommen, aus zwei unterschiedlichen Blickwinkeln auf Deutschland im Jahr 2025 zu schauen. Also 35 Jahre nach der Wiedervereinigung. Am kommenden Freitag ist es ja soweit. Und dann sprechen wir mit einem Mann, der sich an die Nacht der Wiedervereinigung beim besten Willen nicht erinnern kann, denn da war er erst zwei. Hat also eigentlich nichts anderes erlebt als dieses eine Deutschland, in dem er heute überall unterwegs ist, seinen festen, erfolgreichen Platz hat, als Autor, als Musiker, als mehrfach ausgezeichneter Podcaster. Mit Henrik Bolz wollen wir beim nächsten Mal darauf schauen, wie einig er das Land erlebt und was es aus seiner Sicht, seiner Generation noch oder man könnte auch sagen weiter trennt. Aber jetzt wollen wir uns auf eine Reise mitnehmen lassen, die es so wohl noch nicht gegeben hat. 1990, da strahlte der Westen war die Zukunft, der Westen war der Teil, wo alles besser lief. Da war er eben dieser Sehnsuchtsort, in den es viele gezogen hat. Heute gilt das mitnichten für manche Teile der alten Bundesrepublik. Da ist mancherorts im Westen die Zeit gefühlt stehen geblieben. Von Innovation keine Spur und auch das Straßenbild hat mit dem von 1990 teilweise nur noch wenig zu tun. Ich sag's mal plakativ. Wir reden über das Filmprojekt Ossi trifft abgeranzten Westen. Oder Matthias Schmidt?
Nein, so allgemein kann man es dann doch auch nicht sagen. Aber klar, das Ziel der Reise war, einmal die Perspektive zu wechseln, den Spieß umzudrehen, mal salopp gesagt, und aus ostdeutscher Perspektive in diesen Westen zu fahren, in einen Westen, den ich kenne seit 1989. Ich habe also tatsächlich mein Begrüßungsgeld in Lüdenscheid im Sauerland geholt, durch einen Zufall, durch private Umstände. Und das war eben genau dieser goldene Westen, sage ich jetzt mal, den ich dort vorgefunden habe.
Und es geht in deinem Film ja auch schon los, dass es die Post, glaube ich, gar nicht mehr gibt oder die Sparkasse,
ja,
wo du damals die 100 Mark geholt hast.
Das sind dann so sozusagen, das Leben gibt einen Wink. Ich komme dort an in Lüdenscheid jetzt in diesem Jahr und schaue mich nach dem Ort um, wo ich das Begrüßungsgeld geholt habe. Und natürlich ist die Post geschlossen inzwischen und das finden die Leute auch nicht gut. Und da sind dann so die kleinen Signale, das werden ja viele kennen. Es betrifft nicht nur Lüdenscheid, also ich glaube, in jeder zweiten deutschen Stadt gibt es mittlerweile keine Post mehr, weil die einfach in der Form nicht mehr gebraucht wird. So, das war meine Rückkehr in den Goldenen Westen.
Und auch Lüdenscheid, muss man sagen, ungefähr 40 Kilometer südöstlich von Dortmund an der berühmten Sauerlandlinie A45, kam auf einmal vor ein paar Jahren ins Licht der Öffentlichkeit, weil eine vielfach gefeierte Autobahnbrücke aus den 70er Jahren einfach nur noch Schrott war, die gesprengt werden musste, mit dem Ergebnis, dass das Ruhrgebiet von Frankfurt auf einmal ja abgeschnitten war. Also der Verfall der alten Bundesrepublik konnte man an dieser Brücke sehen. Bis heute kann man das.
Ja, und das war eben auch Teil der Motivation, genau dorthin zu fahren. Diese Mischung aus meinem privaten Erinnern an diese Zeit, aber auch wissend, dass eben das, was ich als Goldenen Westen empfunden habe, damals heute vielleicht gar nicht mehr so ist. Und dann habe ich auch an der Brücke einen Unternehmer, einen jungen Mann angesprochen und ihn gefragt, wo der Goldene Westen ist. Und er sagt so, ja, in Lüdenscheid momentan nicht. Es gibt viele Probleme, die diese Stadt hat, die viele Städte haben. Und wir Ostdeutschen denken ja oft, dass sich diese Probleme auf den Osten beschränken, aber sieht dort eben nicht anders aus. Die Fußgängerzonen sind teilweise leergeräumt, man sieht geschlossene Geschäfte, man sieht also wirklich auch viel unglückliche Kleinstädte, die an sich hübsche Stadtkerne haben, wie eben Lüdenscheid beispielsweise. Und ja, aber der Unternehmer sagt, am Wochenende sind wir früher dorthin gefahren, Eis essen in die Innenstadt, das ist heute nicht mehr vorstellbar.
Also ihr vergleicht einen Strukturwandel Osten mit Nordrhein-Westfalen, was eben einen Strukturwandel hinter sich hat. Ich sage noch mal drei Sätze zu dir. Matthias Schmidt, 1965 in Ribnitz-Damgarten im heutigen Mecklenburg-Vorpommern geboren. Du warst also zur Wiedervereinigung 25. Du hast als Theater, als Literaturkritiker gearbeitet, in den letzten 20 Jahren aber vor allem Dokumentarfilme gedreht, bist dafür auch mit einem Grimme-Preis ausgezeichnet worden. Und zuletzt hast du eben, man kann es so sagen, die Wut-Trilogie für den MDR produziert. Also es gab schon, wir reden jetzt über den dritten Teil, der an diesem Montag in der ARD-Mediathek stehen wird, der am Mittwoch 20.15 Uhr im MDR-Fernsehen linear ausgestrahlt wird. Das ist der dritte Teil einer Serie von Filmen. Wut. Bring uns noch mal ganz kurz auf den Stand. Du hast also erst in den ersten beiden Filmen quasi die Wut, den Frust im Osten erst eingefangen.
Genau, wir sind erst durch den Osten gefahren und man muss ja auch sehen, der erste Teil hat stattgefunden zu einer Zeit, da sehr viel Wut auf den Straßen auch war. Und wir haben damals beschlossen, dass wir hinfahren zu den Menschen, auch zu den Demos. Wir waren Dame in Brandenburg auf einer Montagsdemo, auch in Leipzig auf einer. Und zwar mit folgendem Prinzip. Wir hören den Menschen dort einmal zu und diskutieren mit ihnen nicht über die einzelnen Themen, sondern wir lassen sie einfach mal reden, soweit das Spektrum dessen, was erlaubt ist, quasi das hergibt. Und das haben wir gemacht. Und ich habe festgestellt, dass dann am Ende eigentlich trotz der Wut auf der Straße ein relativ nachdenklicher Film draus geworden ist, in dem wir auch ein bisschen zurückgeblickt haben, wo kommt vielleicht die Wut her. Also die Vorgeschichte seit 1990. Und im zweiten Film haben wir dann festgestellt, die Wut war von den Straßen weg, aber sie war ja nicht weg. Und haben festgestellt, dass viele Menschen auch was machen, dass also auch das Element Mut ein bisschen stärker in den Vordergrund tritt. Also wie kann man eine Kleinstadt wieder zusammenbringen? Da gab es das Beispiel Lößnitz im Erzgebirge, wo eben Leute sagten, wir wollen zum Beispiel das alte Postamt wieder eröffnen und laden alle Leute ein zu einem Picknick auf den Marktplatz, aber nicht irgendwie gegen was, sondern kommt einfach, wir haben zusammen ein Erlebnis und vielleicht ist das so eine Ebene. Das war der zweite und jetzt haben wir halt gesagt, für den dritten Teil, es ist ja im Grunde so, dass wir seit 35 Jahren besucht werden von Journalisten aus dem Westen, die dann immer in den Osten kommen und den beschreiben. Wir wollen den Spieß jetzt echt mal umdrehen und aus ostdeutscher Perspektive in den Westen fahren.
Das Prinzip ist von den Westjournalisten immer, die in den Osten fahren, die sind in der Regel immer entsetzt. Die suchen immer die Nazis, die hinter dem Baum hervorkommen und weiden sich, manche Kollegen zumindest, an der Wut, dem Frust, der ihnen entgegenschlägt. Da habt ihr aber jetzt von vornherein gesagt, also so einen Film wollen wir jetzt nicht machen, die Nazis in Dortmund-Nord zu suchen.
Ja, genau. Also ich glaube, es war im zweiten Film. Da hat der Christian Bollert, ein Journalist und Podcaster aus Leipzig, gesagt, das wirkt manchmal wie eine Dschungelprüfung. Man muss sozusagen zu Pegida, man muss nach Ostsachsen zu den Nazis fahren. Und viele Menschen in Ostdeutschland, das habe ich wiederum auf meinen Reisen bemerkt, finden, dass durch diese Fokussierung der Osten eben sehr, sehr einseitig auch auf eine Weise dargestellt wird. Das haben wir im Osten zu vermeiden versucht und das haben wir auch im Westen jetzt wieder vermieden. Natürlich hätte man ins rechte Gelsenkirchen fahren können. Wir haben dort ja die Wahlergebnisse gesehen. Aber wir haben gesagt, wir wollen das wieder nicht tun. In den ersten beiden Filmen haben auch keine Politiker gesprochen. Es gab noch nicht mal einen Parteinamen in den Gesprächen. Wir haben einfach nach der Stimmung gefragt und nach der Wut. Und mit dieser gleichen, ich will mal sagen, Unvoreingenommenheit sind wir jetzt auch eben in den Westen gefahren.
Dann lass uns doch mal in den Film reinhören. Ihr wart ja, also nachdem ihr in Lüdenscheid begonnen habt, seid ihr ins Ruhrgebiet gefahren, eine Region, an der man Strukturwandel seit 40, 50 Jahren wirklich sehen kann. Ich bin schwer gescholten worden, als ich in einem Gespräch mit Felix Banaschak, dem Vorsitzenden der Grünen, der aus Duisburg kam, gesagt habe, da gibt es Orte, da möchte man nicht tot überm Zaun hängen, weil es einfach so furchtbar da aussieht. Jetzt wart ihr in Bochum, habt mit einem ehemaligen Bergmann gesprochen. Heute hat der eine Kneipe, das ist ein weltoffener, politisch interessierter Mann, fröhlich, tritt trotz aller Rückschläge der Zukunft, ja, ich würde sagen, positiv entgegen. Und der sagt nun über die letzten 35 Jahre vom Ruhrgebiet aus Richtung Osten geblickt das Folgende. Und direkt im Anschluss hören wir den Soziologen Ratsch Kollmorgen von der Fachhochschule Zittau-Görlitz.
Man fühlt sich im Westen jetzt, sag ich mal, ein bisschen abgehangen. Was vorher vermutlich der Osten so im Gefühl hatte. Ich habe mal einen Ostdeutschen hier, der sagte, was habt ihr 35 Jahre gemacht? Und dann sind natürlich die Wessis ziemlich sauer, weil die ja der Meinung, wir haben das ja alles nur gemacht.
Und Nordrhein-Westfalen, also zeigt es geradezu nackt und ungeschönt, dass es Regionen gibt im Osten und eher flächendeckend, die von der Infrastruktur her besser ausgestattet sind als wichtige Teile der alten Bundesrepublik.
Trifft es das ganz gut auf den Punkt? Also wir haben eine Stimmung, wo es den Leuten zwar, also da ist ziemlich viel passiert in den letzten Jahren, aber sie lassen sich dabei nicht so runterziehen?
Naja, ich glaube, man müsste es noch ein bisschen nach Regionen differenzieren. Im Ruhrgebiet ist es aber so. Und in vielen Städten dort auch diese Teilung vorhanden. Dortmund Nord, Dortmund Süd, Gelsenkirchen Nord, Gelsenkirchen Süd, das sind eben auch sozial sozusagen Segregation, sagt der Soziologe. Und Das ist so, man hat sozusagen das Gefühl dort, das haben mir viele Menschen erzählt, auch am Straßenrand habe ich noch einen Bergmann gefragt und ich war bei einer Frau, die einen Kiosk betreibt, dass man so das Gefühl hatte, nach der großen Transformation, nach dem Zechensterben und auch dem industriellen Abbau, Opel ist weg, Nokia ist weg, also Bochum und Wattenscheid, die haben wirklich einiges durch, muss man sagen, hat man sich sozusagen auf einen neuen Weg begeben. Aber dieser neue Weg besteht, den läuft man auf schlechten Straßen und schlechten Fußwegen und es gibt wirklich auch viele Verwerfungen in bestimmten schlechteren Stadtteilen durch einen sehr großen Zuzug, auch wieder von Menschen aus Südosteuropa und verschiedenen Regionen der Welt. Die nehmen das trotzdem, die sind genauso wütend, wie wir sein würden darüber, über diese Zustände, aber sie reagieren ein bisschen anders als wir im Osten, glaube ich. Und zwar habe ich bei allen Menschen, mit denen ich gesprochen habe, festgestellt, dass sie mit einem viel größeren Verständnis für die Menschen reagieren, die das Problem auslösen. Für die Zuwanderer beispielsweise, die in Stadtteilen wie, weiß nicht, Duisburg-Marxloh kann ich erwähnen, da sind wir noch gewesen, dort sieht es wirklich schlimm aus teilweise und da sind die genauso wütend drüber, aber sie machen keine Schuldzuweisung an die Zugewanderten, sondern sie versuchen Verständnis aufzubringen und zu sagen, das sind ja auch Menschen, die schwierige soziale Verhältnisse selbst erleben und in diesen Abbruchimmobilien wohnen. Es sind Stadtteile, in denen Politik lange nicht aktiv war, ja, also ich habe einen Influencer oder Podcaster, Autor interviewt, Burak Yilmaz, der sagt, die letzte Investition in Duisburg-Marxloh liegt 40 Jahre zurück. Da ist also auch was liegen geblieben und dieser Unterschied in der Reaktion darauf ist, glaube ich, ein bisschen zurückzuführen darauf, dass man in Nordrhein-Westfalen, speziell im Ruhrgebiet eben, eine sehr lange Erfahrung schon hat mit dem Thema Zuwanderung und mit dem Thema Umbau der Gesellschaft und auch mit dem Thema Armut und allem, was damit zusammenhängt. Also man, weiß ich nicht, das ist schon ein krasser Unterschied zu uns Ostdeutschen.
Das wäre genau meine Frage gewesen. Wie erklärst du dir diesen Unterschied, diese Frust, Wut, so wie die Filme eben hießen, die du im Osten gemacht hast? Und dann können wir kurz nochmal reinhören, die Kioskbesitzerin, die du angesprochen hast. Wir sind in einem Kiosk im Dortmunder, im Bochumer Stadtteil Wattenscheid. Einst stolz auf Bergbau, Stahlindustrie. Tausende, zehntausende Arbeitsplätze. Davon ist heute so gut wie nichts mehr über. Und zu allem Überdruss wurde das 75.000 Einwohner starke Wattenscheid, das muss man für den Osten auch immer sagen, weil hier ja alles viel, viel kleiner ist, 1975, auch das betone ich nochmal, das ist für den O-Ton jetzt relativ wichtig, zu Bochum eingemeindet. Also, du im Gespräch mit einer Kioskbesitzerin, die ungefähr so alt ist wie die Eingemeindung von Wattenscheid nach Bochum, also über 50 ist die Dame, und die sagt Folgendes auf deine Frage.
Wenn ich hier durchreise, sehe ich schon, dass inzwischen im Osten viele Städte feiner saniert sind. Hier ist noch viel in einem Zustand, wie es eben irgendwann mal fertig war. Wie geht Ihnen das? Wie sehen Sie das selber hier, Ihre Heimat?
Ja, man fühlt sich ja wohl, so ist es ja nicht. Es könnte ein bisschen mehr gemacht werden, klar, ohne Wenn und Aber. Aber da ist ja kein Geld für da. Ja, manches ist schon ziemlich ätzend. Das ist ja seit der Eingemeindung, dass Wattenscheid als Stiefkind behandelt wird. Hier wird nichts gemacht. Das geht alles, die ganzen Gelder gehen nach Bochum.
Das können wir jetzt mal abschichten. Also, da ist eine Eingemeindung 50 Jahre her, so alt wie die Frau ist. Und trotzdem ist das im Grunde genommen der Kern des Anstoßes. Sie kommt weder mit Zugewanderten, noch kommt sie mit Arbeitsplätzen, die verloren gegangen sind. Kannst du dir das irgendwie erklären?
Ja, ich habe das auch bei den ersten beiden Filmen im Osten gespürt, in den Regionen haben viele Menschen das Gefühl, dass sozusagen durch die vielen kommunalen Reformen, die Kreisgebietsreformen, die Änderungen eben in diesen Strukturen, das fängt bei Postleitzahlen an, Telefonvorwahlen, wo sitzen die Ämter, und das ist das, glaube ich, was dort im Ruhrgebiet auch eine große Rolle spielt, so eine regionale Identität ein bisschen verloren geht. Also ganz Wattenscheid ist nach wie vor voll mit Aufklebern, wo Wattenscheid draufsteht, wo das rausgestellt wird. Wir sind nicht Bochum, wir sind Wattenscheid. Auch die Wiederzulassung des alten Nummernschild Watt ist sozusagen, hat dazu geführt, dass ein Ansturm auf die Zulassungsstellen passierte. Viele wollen wieder dieses alte Nummernschild haben. Also die regionale Identität, das ist eine Verletzung, die, glaube ich, sehr, sehr tief steckt und die sehr, sehr, auch bis in Fußball hinein, kann ich mal sagen, als Beispiel. Wattenscheid 09 spielte zu Hochzeiten der Stadt in der Bundesliga. Die sind jetzt in der Oberliga Westfalen. Also auch das ist ja eine Verletzung, die viele Ostdeutsche wahrscheinlich gut nachempfinden können, wie das ist, zweitklassig, drittklassig, viertklassig zu spielen und sich vielleicht auch ein bisschen zu fühlen. Und da sieht man eben diese vielen Symbole in den ehemaligen Bergbausiedlungen hängen so die Flaggen von Bochum, Schalke, auch Zweitligisten mittlerweile alles. Und ja, das ist so eine Wehmut, die über dieser Gegend liegt. Und ich glaube, da gibt es eine große Verwandtschaft auch zu vielen Gegenden im Osten, wo man ein ähnliches Gefühl hat.
Da sind wir also im Grunde genommen dabei, dass man, ist es das, was Politik in deiner Sicht zu sehr vernachlässigt dann? Genau diese Gefühle, diese gefühlte Nähe, die gefühlte Heimat. Ich kann mich an diese ganzen Statistiken erinnern, wo vorgerechnet wurde, wir zeichnen in Erfurt auf, wenn man aus diesem Land mit seinen ungefähr, was weiß ich, 14 Kreisen nur noch 5 macht, dann wird alles viel effizienter. Aber der Effekt ist eben auch, was man in deiner Heimat Mecklenburg-Vorpommern, ich glaube 5 oder 6 Landkreisen noch sieht, genau diese, nicht Verlustängste, sondern es sind ja schon Verluste, die da sind, dieser Heimat. Inwiefern spielt das aus deiner Sicht eine Rolle, wenn du Ost und West mit den Filmen vergleichst?
Naja, also diese Verbundenheit mit dem eigenen Ort, mit dem Ortsteil teilweise sogar oder mit dem Kreis oder einer Region, dem, weiß ich nicht, dem Sauerland oder dem Münsterland und was immer es da gibt, die wurde, glaube ich, schon in manchen politischen Entscheidungen ein bisschen unterschätzt. Also wir könnten es auch größer sagen und versuchen zu überlegen, ob die Vernachlässigung des Heimatbegriffes sozusagen durch alle etablierten Regierungen und Politiker der letzten Jahrzehnte vielleicht auch diesen Raum unvorsichtigerweise freigeräumt hat für andere, die da jetzt reinspringen. Also ich finde es als Ostdeutscher extrem befremdlich, dass Björn Höcke mit meinem Moped durch das Land fährt und in Thüringen sozusagen. Aber der ist natürlich in eine Lücke gestoßen, die andere gelassen haben. Nämlich das Gefühl eben, dass Heimat was wert ist und dass das gar nicht negativ besetzt sein muss. Das finde ich so das Größere, was ich aus diesen Reisen gelernt habe. Und das hat mich sehr berührt vor Ort, obwohl ich mit diesen Regionen gar keine Verbindung habe. Also wenn mir auf Schalke jemand erzählt, wie weh das tut, dass Schalke nur zweitklassig spielt, dieser Bergarbeiterverein, dann muss ich sagen, ich bin nun wahrlich kein Schalke-Fan, aber dann geht mir das auch nahe, weil ich das nachvollziehen kann. Also den Verein meiner Jugend, die BSG Stahl Riesa, die gibt's gar nicht mehr. Und andere spielen in niederen Klassen. Also das ist sozusagen, das färbt ein bisschen ab auf das Selbstwertgefühl und das habe ich dort gefunden. Ja.
Gleichwohl sagt ja die Kioskbesitzerin ganz am Anfang, man fühlt sich ja wohl.
So ist es ja nicht, ne? Sagt sie ja. Also ich muss mal sagen, ich habe ja noch eine Parallele entdeckt jetzt bei diesen Gesprächen. Also die Kioskbesitzerin hat auch den Satz gesagt, manches ist schon ätzend und darüber möchte man vor laufender Kamera gar nicht sprechen. Also es ist auch ein bisschen wie im Osten. Wir sind eben doch ein Volk, glaube ich. Viele Menschen lassen ihre Wut raus und finden sich im Gespräch mit mir bereit, quasi alles zu erzählen. Und manche sagen, ah komm, mache ich lieber nicht. Wer weiß, was die Nachbarn von mir denken und ich werde falsch einsortiert und so weiter. Also ja, man fühlt sich ja wohl, so ist es ja nicht, aber in Wirklichkeit ist sie total unglücklich über vieles, auch was sie in ihrer Generation nicht mehr verstehen kann an neuen Entwicklungen, hat sie mir Dinge eben erzählt, die sie vor der Kamera nicht erzählen wollte.
Warum nicht? Hast du eine Idee, warum sie es nicht macht?
Ich glaube, es ist tatsächlich dieser politische Druck. Wir waren ja kurz vor der Kommunalwahl in Nordrhein-Westfalen. Das war also eine Woche vorher und ich habe das zwar nicht ausdrücklich thematisiert, aber das schwang immer mit. Die Plakate, die da hängen und die Angst, dass bestimmte Stadtteile zu AfD-Hochburgen werden könnten, die blaue Welle, was auch immer. Und das schwingt da, glaube ich, mit, dass man denkt, ah nee, komm, wir sind, und das war im ersten Film in Brandenburg ganz genauso, da sagen Leute, im Herzen sind wir eigentlich so SPD-Wähler immer gewesen, wie im Ruhrgebiet, aber jetzt sind wir es nicht mehr. Und dann traut man sich nicht so richtig, das sich selbst einzugestehen und das auch vielleicht sogar noch öffentlich zu sagen.
Aber ist das möglicherweise genau der Unterschied zum Osten, wo man diese Scheu vielerorts einfach schon abgestriffen hat, wenn du an deine Filme denkst? Man muss sich ja nicht groß anstrengen, Leute zu finden, die sagen, jawohl, Höcke, AfD, selbst Höcke ist der richtige Mann, der ja nun wirklich so weit rechts außen steht. Ja. Da kommt ja kaum noch was. Also ist man im Osten inzwischen einfach schon, man hat es bei den Wahlergebnissen gesehen, hier war zuerst die AfD stärker, jetzt hat sie teilweise die 40%-Marke erreicht, im Ruhrgebiet ist sie davon noch entfernt, ungefähr immer die Hälfte. Also ist man im Osten einfach schon freier zu dem zu stehen, was man wirklich denkt?
Ich würde das nicht so gerne mit schon freier oder nicht so frei also bewerten, weil ich es eigentlich gar nicht bewerten möchte am liebsten. Was mir aufgefallen ist, dass es irgendwie so eine größere Bremsverzögerung gibt. Ich weiß nicht, sind das Fliehkräfte? Also dass man sagt, also die Bergarbeiter sagen, wir haben doch damals in den 60ern in Bonn protestiert gegen die Zechenschließung. Das war doch mit unserer SPD, wir waren doch die Roten sozusagen. Und da gibt es eine große Verbundenheit. Und das ist keine Bequemlichkeit, sondern einfach wirklich eine Verbundenheit im Herzen, die Leute dort haben. Im Sauerland, was katholisch ist, würde man das möglicherweise schon wieder ganz anders sehen. Da gibt es eine größere Verbundenheit vielleicht zur CDU als zur SPD. Aber diese Tradition wirkt stärker nach, als sie das im Osten tut. Im Osten hat man diese Veränderungserfahrung noch frischer und auch eine weniger lange Verbundenheit mit in seinem Wahlverhalten. Also schon der Opa hat die SPD gewählt, das gibt's ja im Osten nicht. Und deswegen ist man da auch impulsiver mit allen Vor- und auch allen Nachteilen.
Und vermutlich auch, weil man schon mal die Erfahrung gemacht hat, dass man ja was loswerden kann, wenn's nicht mehr passt.
Das ist interessant. Der Wirt Uwe Ziebur in Wattenscheid im Bürgerkrug, der hat eben auch gesagt, wie sehr er sich gefreut hat über die deutsche Einheit am 9. November, dass die Mauer gefallen ist und wie sehr er schätzt, dass die DDR-Bürger geschafft haben, durch ihren Protest quasi ein System zu stürzen. Und für den klingt das aber so wie, also wenn er es sagt, klingt es ein bisschen so wie ein historisches Ereignis, was man von der Seitenlinie beobachtet hat. Und das ist eben der Unterschied, dass viele Menschen in Ostdeutschland, auch wenn sie vielleicht damals gar nicht so aktiv von Anfang an beteiligt waren an den Protesten, eben denken, ja, man kann auch was umstürzen. Ob das jetzt eine kluge Entscheidung ist, auf heutige Verhältnisse bezogen, würde ich anzweifeln, aber klar.
Ich würde nochmal versuchen, das Gemeinsame zu suchen und einen Kronzeugen in den Raum rufen, mit dem wir vor ungefähr einem Jahr hier im Wahlkreis Ost darüber diskutiert haben, nämlich der Chef vom Janssen, da wo ihr wart, Henrik Wüst, der Ministerpräsident von Nordrhein-Westfalen, der auch diese Parallelen aufmacht zwischen dem Strukturwandel im Westen wie im Osten. Und als Beispiel nannte Wüst, der ist jetzt auch 50 geworden, seine Heimat, den Kreis Borken, direkt an der holländischen Grenze.
Wir haben die Textilkrise bei uns im westlichen Münsterland, wo ich herkomme, auch gehabt in den 80er Jahren. Da sind wir als kleine Jungs regelmäßig dahin gefahren, wenn die Türme der Fabriken gesprengt wurden. Unsere Eltern hatten aber Sorgen, die in der Textilindustrie. Bei uns war es nicht ein großer Bruch nach dem Mauerfall, sondern immer wieder Strukturveränderungen, Strukturbrüche, Stahlkrise, Montankrise generell. Das eint uns also und auch ein Zielbild eint uns auf Innovationen zu setzen, die Chancen neuer Technologien zu nutzen, auch für gut bezahlte neue Jobs. Und trotzdem gibt es auch viele Mentalitätsunterschiede. Ich glaube, die darf man auch nicht wegreden und so tun, als gäbe es das alles nicht. Und ja, ich habe es klar gesagt, ich glaube, mancher Nordrhein-Westfalen kennt sich auf Mallorca besser aus als in den Ländern, die nach der Wiedervereinigung dazugekommen sind. Das ist so. Man kann die Leute auch nicht zwingen, irgendwo hinzufahren, nur mal überlegen, was könnte ein Weg sein, auch die innere Einheit noch besser zu vollziehen. Ich finde, ist eine Debatte einfach wert, ob es dann Schüleraustausch sind, ob man versucht, junge Leute zusammen dazu zu kriegen, Sport zu machen, Musik oder gemeinsame Jugendcamp, Zeltlager zu machen. Ich bin für alle guten Ideen offen. Ich glaube, man muss das Thema nur, glaube ich, einmal anpacken.
NRW-Ministerpräsident Henrik Wüst vor gut einem Jahr hier im Wahlkreis Ost. Kann man nachhören, wie alle unsere Folgen unter anderem in der ARD-Audiothek. Da kann man dann auch gleich nochmal hören, wie der damalige Ostbeauftragte Carsten Schneider, dessen Lächeln regelrecht gefroren ist, als er die Vorschläge gehört hat. Aber Matthias, aus deiner Sicht, ist Wüst da auf dem richtigen Pfad nach den Gesprächen, die du geführt hast? Du hast jetzt einen Kneipier gehabt, der sich sehr über die Einheit gefreut hat, aber eben auch 300 Kilometer Luftlinie weg war von all dem. Fehlt uns so ein bisschen für die innere Einheit, tatsächlich auch innere Einheit, dass man sich kennt?
Also unbedingt. Ich habe im Westen gelernt, dass alle, denen ich von unserer Idee erzählt habe, die klingt ja erstmal wie ein Schelmenstreich. Ja? Jetzt kommen wir mal zu euch und beschreiben euch mal, nachdem ihr uns 35 Jahre lang beschrieben habt. Die fanden diese Idee alle großartig. Die waren alle offen dafür, wirklich alle, und haben gesagt, Mensch, ja, das ist ja eine gute Idee. So. Und ich glaube, da gibt es eine große Sehnsucht eigentlich danach, in persönlichen Kontakten die Dinge zu besprechen. Die wollen auch mal ihre Lebensgeschichte erzählen. Wir Ostdeutschen neigen ja auch manchmal dazu zu sagen, ach Gott, unsere Lebensgeschichte, der ganze Umbruch, die Wiedervereinigung, das ist ja so einzigartig. Ist es auch, ja? Ist die viel bessere Geschichte als die in Nordrhein-Westfalen die Transformation seit 80 Jahren vor sich hin wirkt? Aber wir müssen die anderen auch mal fragen, was habt ihr eigentlich für eine Geschichte? Wir müssen uns die gegenseitig erzählen. Ich will mal sagen, ich bringe mich hier auch persönlich sehr ein in den Film, was ich sonst weniger tue in den Dokumentationen. Also es ist auch sehr persönlich. Ich erzähle denen auch, wo ich herkomme und was ich mache und warum ich bei ihnen bin. Und ich glaube, das hat so gut funktioniert, dass ich das Gefühl habe, man könnte den Weg zur inneren Einheit genau so beschreiten, dass man sich kennenlernt und nochmal hinfährt, auch in eine Gegend, weiß ich nicht, in Witten im Ruhrgebiet. Ich war da nie im Grunde. Da fließt die Ruhr. Welches Bild siehst du? Du kennst es vielleicht, aber welches Bild sieht man, wenn ich das sage? Eine Idylle, unfassbar, mitten in dieser Industrieansammlung dieser ganzen anderen Städte steht man plötzlich an der Ruhr und sagt sich, boah, es ist schön hier. Und ich meine, wir waren ja auch in Düsseldorf, wir waren ja auch im noblen Nordrhein-Westfalen, im Rochus-Club, einem der feinsten Tennisclubs der Republik wahrscheinlich. Da gibt's den Mitgliedsbeitrag nur auf Nachfrage und haben versucht, das auch von der Seite mal zu beleuchten. Und dann sieht man, wie unterschiedlich auch innerhalb eines Landes das ist. Also da fährt man, weiß ich nicht, 50 Kilometer weiter und ist in einem anderen Land. Und das ist ja im Osten letztlich auch so. Also weiß ich nicht, ich gerate ins Schwärmen angesichts der Reise.
Jetzt hat der Chef ja gerade schon seinen eigenen Untertanen mitgeteilt, dass sie sich viel zu wenig eigentlich für den Osten interessieren. Hast du denn den Eindruck, dass die Ossis sich für das interessieren, was eigentlich da passiert in NRW, dass ihr Leben gar nicht so weit von dem entfernt ist, auch die Probleme, die sie haben, was 300 Kilometer Luftlinie im Westen passiert?
Ja, das könnte schon sein. Also wir haben auch deshalb in dem Film Ostdeutsche getroffen, die teilweise seit über 30 Jahren in NRW leben, wo ja die interessante Konstellation auftritt, dass die Kinder, die dort zur Welt gekommen sind, jetzt plötzlich ja Westkinder sind sozusagen. Also eine Frau aus Hoyerswerda, Kerstin Buscher, ist da hingezogen, ihre Tochter ist 2003 in Dortmund zur Welt gekommen. Was passiert dort sozusagen? Da findet eigentlich genau dieser Dialog statt. Zwischen den Generationen, zwischen den Herkünften, denen ich mir stärker wünschen würde, auch für uns alle. Also wer irgendwo Kollegen hat, die aus Nordrhein-Westfalen oder Baden-Württemberg oder weiß ich nicht kommen und schon sehr lange hier sind, mal ganz kurz überlegen, wie oft habe ich die schon gefragt, was ist eigentlich eure Geschichte? Ja, also das meinte ich vorhin mit, wir erzählen unsere sehr, sehr gerne, weil wir die toll finden und weil die auch wirklich einzigartig ist, aber wir müssen auch mal zurückfragen.
Man hat beim Osten, ich habe die Stereotypen eben schon mal genannt, da steht hinter jedem Baum Nazi, das ist alles ein bisschen bröckelig und dann ist es mit unserem Geld wieder aufgebaut worden. Wiefern hast du denn das Gefühl, dass man andersrum auch immer noch diesen Stereotypen hinterherhängt? Der goldene Westen, wo alles viel besser und viel toller ist und mit einem Besuch in Herne oder Lüdenscheid weiß man eben, das mag vielleicht 1990 noch so gewesen sein. 35 Jahre später ist es in Erfurt, aber auch in Sonneberg, Stendal oder Neuruppin einfach inzwischen zumindest in den Innenstadtbereichen deutlich schöner.
Ja, also nochmal, das ist die Rückkehr zu unserem Gesprächsbeginn. Ich habe festgestellt, dass es viele Probleme gibt, die dort auch existieren, genau wie sie hier existieren. Ich habe festgestellt, dass es Orts- und Stadtteile gibt, in denen Probleme existieren, die weitaus größer sind als unsere Probleme, wo man wirklich nicht sein möchte. Und das ist ja immer auch ein Argument für, weiß ich nicht, diese politischen Betrachtungen, diese vordergründigen politischen Betrachtungen. Marx, Loh, ja, ist ja kein Wunder, dass man jetzt dann die AfD wählt. Wir wollen nicht, dass es hier auch so wird. Also dort gibt's wirklich extreme Verwerfungen, aber es gibt eben auch eine Beschäftigung damit. Und ich finde, dort einmal hinzufahren, ich will es mal nochmal an Marx, Loh ganz kurz versuchen zu schildern. Wir sind abends reingefahren und das war wirklich befremdlich. Da erfüllen sich alle Klischees in wenigen Minuten, ja, bis hin zur bulgarischen S-Klasse, die vorbeifährt und die armen Menschen, die dort in großen Gruppen am Straßenrand stehen. Wenn man bei Tageslicht hingeht, entdeckt man, dass in Marxloh die sogenannte Hochzeitsmeile seit 20 Jahren sich befindet. Das ist die Weseler Straße. Da gibt's im Prinzip nur Brautkleidung auf, weiß ich nicht, im Kilometer, jedenfalls sehr, sehr lange. Und dann ist es gleich noch ein anderes Bild. Und wenn man dann fragt, wie das alles entstanden ist, merkt man, dass das eine Entwicklung ist, die also vorher standen diese Geschäfte leer, da lag Marxloh ganz am Boden und dann hat sich die Hochzeitsmeile entwickelt und jetzt gibt's wieder eine neue Veränderung. Und erstmal im Moment kommt einem das ganz schrecklich vor, aber viele Menschen dort versuchen damit eben umzugehen und zu sagen, naja, im Guten wie im Schlechten, also im Guten für mich persönlich, ich ziehe halt in einen anderen Stadtteil und im Schlechten auch im Sinne von wir müssen uns vielleicht engagieren oder so. Also ich hatte viele Fragezeichen im Kopf und da denke ich, sind wir manchmal zu sehr auf unsere Probleme fokussiert. Dort gibt es auch welche.
Ich würde zum Abschluss gerne mit dir tatsächlich dann noch in den Rochus-Club gehen, den Tennis-Club, wo man eben nicht so genau weiß, wie teuer und wie man da reingerät. Das ist der Tennisclub. Die Älteren werden sich vielleicht noch erinnern, wo Boris Becker und Co. alle gespielt haben, wo heute auch nicht mehr die großen Stars auflaufen. Also auch da kann man sehen, dass sich was verändert hat. Trotzdem sieht das alles immer noch sehr nobel aus. Ihr habt mit einem der Vereinschefs gesprochen, auch über die schlechte Stimmung im Land, die ja nicht nur im Osten schlecht ist, sondern stellenweise auch im Westen, haben wir gerade schon mal gesagt, ablesbar fast 15% hat die AfD inzwischen auch in Nordrhein-Westfalen. Und dieser eingefleischte Tennisfan, Tennisspieler sagt in dem wohl teuersten Tennisclub Nordrhein-Westfalens das Folgende.
Wir sollten uns alle nicht zu wichtig nehmen an unseren Stellen mit unseren Problemen, sondern eher gucken, dass wir uns engagieren. Wir Deutschen haben ja immer auch so ein bisschen das Thema, dass wir gleich nach der ganz großen Obrigkeit fragen. Also Herr Scholz, Frau Merkel, Herr Merz, ihr müsst es regeln. Ich glaube, wir müssen es selber tun. Aber das ist meine persönliche Meinung. Ich kann das vielleicht sagen, werden wahrscheinlich im Fernsehen jetzt sagen, ja, der sitzt da irgendwie sehr schön in seinem Ledersofa. Was sollen wir sagen? Aber ich glaube, es gilt tatsächlich doch für jeden.
Und er sitzt da auch tatsächlich im teuren Ledersofa und ganz viele edle Getränke stehen hinten um ihn rum. Aber trifft er da möglicherweise einen Punkt? Felix Banaschak hat das zum Beispiel gesagt. Er hat den Eindruck, da gibt es eben noch Strukturen, die Leute auffangen, soziale Strukturen, aber auch eben Vereine, Verbände. Das ist, was es den Leuten möglicherweise einfacher macht, genau mit diesem, wir machen jetzt aus unserer Situation was, als viele Teile im Osten, wo es eben diese Strukturen nicht mehr gibt und der Frust noch größer ist. Kann man es so beschreiben aus deiner Sicht?
Jein, also es gibt ja viele Strukturen im Osten schon auch noch. Das sind eben zum Beispiel Sportvereine. Und was der Richard Krux heißt, er im Rochus-Club sagt, das mag dort etwas nobler sein, aber das gilt im Grunde für jeden Sportverein, den es ja im Osten auch gibt. Da gibt es eine ganz lange Tradition. Aber tatsächlich gibt es natürlich viele Orte, die weggebrochen sind, die nicht mehr da sind. Und das klingt jetzt vielleicht erstmal banal, aber an so einem Ort wie dem Bürgerkrug in Wattenscheid ist mir das nochmal aufgefallen, dass sowas wie Stammtische, sowas wie also auch alkoholgeschwängerte, laute Gespräche, Streitereien, politische zwischen verschiedenen Schichten sozusagen, das ja auch nicht mehr stattfindet, weil das Kneipensterben dafür gesorgt hat, dass eben diese Stammtische nicht mehr stattfinden. Also ich glaube schon, dass Richard Krux es trifft, auch wenn er das vom feinen Ledersofa sagt. Ist übrigens ein sehr engagierter Mann, der wirklich auch in verschiedenen anderen gesellschaftlichen Organisationen sich irgendwie einbringt. Der sagt das dann nicht so von oben herab, sondern der macht es auch. Und das ist was ich eben auch gelernt habe und versuche mitzunehmen, wir müssen was machen. Jeder muss was machen und nicht nur auf die anderen meckern. So.
Ist das Fazit deines Films? Also was du für dich mitgenommen hast aus dieser Reise nach Nordrhein-Westfalen oder was ist es?
Ich glaube, dass wir uns in vielen Dingen viel näher sind, als man gemeinhin denkt. Und dass das ganz leicht zu finden ist. Man muss nur ein bisschen danach suchen quasi. Also man muss die entsprechenden Fragen stellen. Ich habe versucht, sie zu stellen und in meinen Reisen also nicht konfrontativ zu wirken, sondern wirklich interessiert. Wenn wir uns füreinander interessieren, können wir, glaube ich, eine Menge Gemeinsamkeiten entdecken. Bei allen Vorurteilen, ich habe die auch, ich habe auch diese Wut und die, weiß ich nicht, die vielen westdeutschen Wohnungsbesitzer, die es in Leipzig gibt und so weiter. Das fühlt sich alles ein bisschen seltsam an. Aber ich glaube, wenn wir uns ein bisschen füreinander interessieren, kommt man drauf, dass wir eigentlich doch ein Volk sind.
Matthias Schmidt, Journalist, Dokumentarfilmer. Das Werk, über das wir die ganze Zeit gesprochen haben, Wut, jetzt fahren wir in den Westen, ab diesem Montag in der ARD-Mediathek. Und wer es lieber im linearen Programm haben möchte, an diesem Mittwoch, 1. Oktober, 20.15 Uhr, MDR Fernsehen. Zum Schluss möchte ich noch was ganz anderes nachtragen zu diesem Podcast. Ende August hatten wir ja den Präsidenten des Deutschen Städtetages zu Gast, Leipzigs Oberbürgermeister Burkhard Jung. Der sorgte damals mit folgender Aussage für Furore und Unruhe, die ihr jetzt gleich hört. Es ging um die immer stärker steigenden Ausgaben im Sozialbereich. Und Jung pickte sich ein kleines Beispiel heraus im sogenannten Bereich der Hilfe zur Erziehung, um seine Argumente, wir können das alles so nicht mehr bezahlen, da müssen wir was ändern, um das zu untermauern.
Die Anzahl der Schulassistenten nimmt dramatisch zu. Jetzt kann ich sagen, ich gönne wirklich jedem Kind mit einer Behinderung eine Begleitung in der Schule. Und das ist im Einzelfall auch richtig und großartig. Aber ich halte es nicht mehr aus, dass da 4 oder 5 Begleiter in dem Klassenzimmer sitzen, weil da läuft was schief. Ich habe ein konkretes Beispiel, ein Kind mit einer Muskelschwäche ist nicht mehr in der Lage, den Füllfederhalter zu öffnen. Kann sie ihren Nachbarn fragen, dass er es öffnet, oder braucht sie einen Schulassistenten, der das für sie tut?
Ob das wirklich so stimmt, ob das passt, wie versprochen sind die Kollegen von MDR aktuell der Frage nachgegangen. Juliane Neubauer, genauer gesagt, hat das für uns recherchiert. Was sie rausbekommen hat, den Link legen wir euch in die Shownotes, könnt ihr nachhören. Das war's für heute. Bereits in ungefähr einer Woche sind wir wieder da, mit einem, wie schon angekündigt, ganz anderen Blick auf Deutschland im Jahr 35 nach der Wiedervereinigung. Zu hören wie alles zu unserem Podcast Wahlkreis Ost, wie immer werbefrei in der ARD Audiothek, überall sonst, wo ihr eure Podcasts runterladet. Bis dahin und tschüss.
Wahlkreis Ost, der Politik-Podcast aus Leipzig.